Diese Sendung wird präsentiert von Tipico Sportwetten.
Hi guys, it's Football Monday and today I have really something special.
Mit Cedric Pick
und Markus Babbel.
Hallo Markus.
Lieber Cedric, ich grüße dich.
Sag mal, damals während deiner Karriere, hast du viele Freistöße geschossen? Also vielleicht auch im Training den einen oder anderen mehr als im Spiel oder war das gar nicht dein Thema?
Also ich durfte die Freistöße ausführen, die hinten stattfanden, wo ich praktisch dann 10 Meter zu meinem Mitspieler passen konnte. Das war meine Aufgabe. Aber das, was wir heute gesehen haben, das konnte ich definitiv nicht.
Aus 25 Metern. Einfach mal rein das Ding. Szoboszlai 1-0, der Siegtreffer für den FC Liverpool. Ein Tor wie gemalt und am Ende auch verdient. Wäre jetzt so meine Kurzprognose. Wie hast du das Spiel gesehen?
Also zuerst mal, ich gebe dir vollkommen recht, das Tor war wie gemahlen. Also schöner kann man einen Freistoß nicht schießen. So, dann habe ich zwei Halbzeiten gesehen. Die erste Halbzeit, dann würde Franz Beckenbauer sagen, Gott hab ihn selig, das war Untergiesing gegen Obergiesing. Ja. Das war ein grauenhaft schlechtes Fußballspiel. Nicht weil sie Angst hatten, weil sie Respekt voneinander hatten. Das ist normal, damit das meine ich nicht. Sondern es waren so unfassbar viele technische Unzulänglichkeiten, die ich bei so zwei großen Teams eigentlich sehr selten sehe. Aber heute, erste Halbzeit, war, was soll ich sagen, ein wirklich technisch sehr schwaches Spiel, wobei Arsenal in der ersten Halbzeit den Tick besser war. Aber dann zweite Halbzeit, anderes Spiel. Ich sage jetzt mal so, ab der 50. Minute hat dann Liverpool angefangen mitzuspielen. Und als sie das geschafft haben, mal in ein anderes Tempo zu kommen, mal in eine andere Aggressivität zu kommen und technisch etwas besser zu werden, ohne dass sie gut waren. Und sofort hat Arsenal dann auch Probleme bekommen. Und das, da gebe ich dir recht, aufgrund der zweiten Halbzeit war der Sieg dann von Liverpool nicht gestohlen. Aber eigentlich wäre auch ein Unentschieden gerecht gewesen.
Jetzt hast du schon so ein bisschen meine zweite Frage vorweggenommen. Ich wollte erstmal nach dem verdienten Sieg fragen, inwiefern er das war, weil das war unterm Strich dann schon so mein Gefühl, dass er zumindest, man kann es ja auch umkehren, nicht unverdient war. Und dann im Nachgang wollte ich fragen, die Qualität des Spiels, wie du die gesehen hast. Aber das hast du jetzt schon wunderbar auf den Punkt gebracht, weil auch da habe ich mir ein bisschen verwundert, ja, die Augen gerieben, zumindest im übertragenen Sinne. Also da hat man natürlich, wenn man drauf guckt, von den beiden Namen her, höchste Qualität erwartet und hat genau das Gegenteil bekommen, zumindest über lange Zeit. Du hast gerade angesprochen und da ist natürlich die Frage nach der Erklärung immer recht schnell da. Also hast du eine Erklärung dafür, warum so viele Unzulänglichkeiten mit dabei waren? War es vielleicht der große Respekt dem jeweiligen Gegner gegenüber, der beidseitig vorhanden war? Man wusste vielleicht, es wird eine Art wegweisendes Spiel, auch schon in Richtung Meisterschaft, obwohl man natürlich noch ganz früh in der Saison ist. Spielen solche Dinge dann damit rein, dass man vielleicht am Ende nicht das spielen kann, was man normalerweise gewohnt ist zu spielen?
Ja, natürlich. Also, dass der Respekt da ist, damit kann ich gut leben. Dass man nicht das höchste Risiko eingeht, damit kann ich leben. Was mich so irritiert hat, eben diese unfassbar vielen Abspielfehler, diese technischen Ball-An- und Mitnahmefehler, die Pässe über 5 Meter. Nehmen wir Florian Wirtz, erste Halbzeit. Wir kennen Florian, wir schätzen ihn, wir lieben ihn. Es ist doch ein Spieler, der auf allerhöchstem technischen Niveau Fußball spielen kann. Aber der hat es nicht geschafft, einen Pass über 5 Meter genau in den Fuß zu spielen. Darum sind wahnsinnig viele Aktionen natürlich wieder, musste man abbrechen oder hatte den Ballverlust. Und Mo Salah, wo war Mo Salah? Das war eine Katastrophe. Kein Durchsetzungsvermögen, kein 1-gegen-1, was er für sich entscheiden konnte. Trifft, hat immer die falschen Entscheidungen getroffen. Nochmal. Ich habe dafür Verständnis, dass man kein Risiko eingehen will, dass man, wie gesagt, Arsenal ist ein Top-Gegner, ja, eine Top-Mannschaft. Ich würde sogar behaupten, in der Breite besser aufgestellt wie Liverpool. Aber Liverpool hat sich extrem schwer getan und Arsenal konnte es nicht nutzen. Sie waren zwar etwas gefälliger in der ersten Halbzeit, sie haben mehr, ja, wie soll ich sagen, mehr Stafetten zusammenbekommen, haben das Spiel kontrolliert, ohne selber wirklich die ganz gefährlichen Aktionen zu haben. Aber sie haben das Spiel wirklich kontrolliert. Bis zur 55. Minute war das alles aus Arsenals Sicht alles in Ordnung. Und auf einmal hat es Liverpool geschafft, den Schalter umzulegen, ein höheres Tempo an den Tag zu legen, eine bessere Passquote an den Tag zu legen, ein besseres Zweikampfverhalten an den Tag zu legen. Und für mich war es dann auch schlussendlich kein Wunder, dass das Spiel dann durch so eine Einzelleistung auch entschieden wird. Ja? Weil aus dem Spiel heraus habe ich dieses Gefühl gehabt, da fällt ein Tor. Also es musste eine Standard her, ob es ein Eckball ist oder eben Freistoß. Natürlich, wie er den dann reinbatscht, das war natürlich vom Allerfeinsten. Und vor allem, es hat mich gefreut für ihn, weil er war für mich auch mit der beste Mann auf dem Platz. Szoboszlai, der hat wirklich ein tolles Spiel als rechter Verteidiger abgeliefert. Also Martinelli ist ja gar nicht an ihm vorbeigekommen und selbst Rizé hatte dann Probleme, sich durchzusetzen.
Ja, ganz, ganz starker Spieler. Für Liverpool ist es natürlich irgendwie der zweite Mentalitätssieg. Ich will jetzt einfach mal das Wort, auch wenn das natürlich nicht der Sache an sich gerecht wird, aber du weißt, was ich meine. Innerhalb weniger Tage.
Du hast schon recht, Cedric. Du hast recht.
Also,
sie finden Wege, trotzdem die Spiele dann zu gewinnen. Und ja. Das zeichnet eine große Mannschaft aus. Sie haben bis jetzt noch nicht ein überzeugendes Spiel an den Tag gelegt. Und das ist ja die große Kunst. Wenn du selber merkst, du bist noch nicht so gut drauf, trotzdem die Spiele zu gewinnen, trotzdem Punkte zu sammeln. Und das machen große Mannschaften und deswegen wird auch Liverpool wieder dieses Jahr bis zum Schluss um die Meisterschaft fighten.
Ja, und Liverpool ist die einzige Mannschaft, die alle drei Ligaspiele hat für sich entscheiden können. 9 Punkte, Tabellenplatz 1, Chapeau. Und das Spiel gegen Newcastle war ja schon ein Thriller aus Liverpooler Fansicht. Am Ende das Ding noch gezogen gegen Newcastle mit 3-2, heute 1-0 durch eben dieses Traumtor von Szoboszlai. Also bei Liverpool ist nicht alles Gold, was glänzt, aber zumindest das Ergebnis ist immer das, was man sich da so wünscht an der Anfield Road. Und das, wie gesagt, ist natürlich auch eine enorme Qualität. Und damit sind wir schon bei einem Club, ich will nicht sagen, wo genau das Gegenteil herrscht, aber Tendenzgegenteil. Manchester City, mein lieber Schwan. Also wir hatten ja noch drüber gesprochen, das Spiel gegen Tottenham hätten sie nicht verlieren dürfen, haben sie aber getan, 0-2. So, und dann fährst du nach Brighton und musst gucken, dass du bloß keinen Fehlstart hinlegst. Der ist jetzt aber perfekt, finde ich. Also du hast geführt und hast ja am Ende noch 2 Dinger gefangen, gehst mit 1-2 runter vom Platz bei Brighton und bist jetzt auf der 12, 3 Spiele, 1 Sieg, 2 Niederlagen. Boah, ja, da kann man schon, also ne, wenn du die Qualität von Man City kennst, von einem klassischen Fehlstart sprechen.
Also zuallererst komme ich mal ins Positive. Rodri is back. Ja, das war heute, habe ich mich so wahnsinnig gefreut, ihn wieder auf dem Platz zu sehen, weil der Junge ist einfach Weltklasse. Die Ausstrahlung, die der hat, der tut auch Manchester City einfach gut. Jetzt kommen wir zum Spiel. Ja, sie hatten 60 Minuten alles im Griff. Alles im Griff. Sie haben Brighton dominiert. Sie haben 1-0 geführt. Haben jetzt nicht eine Vielzahl an hochkarätigen Chancen sich erarbeiten können, aber sie haben dieses typische Man City. Die haben Ball und Gegner laufen lassen. Und Brighton war nur am Hinterherlauf. Und dann mit der Einwechslung von Brian Gruder mit James Milner und Rütter, glaube ich, heißt er, der Stürmer vorne, der mal bei Hoffenheim auch war, hat sich das Spiel komplett geändert. Auf einmal hat Brighton eine Energie bekommen. Sie haben eine Energie bekommen, sie sind marschiert, sie haben Manchester City wehgetan, sie waren in den Zweikämpfen parat, jeder zweite Ball war dann komischerweise auf ihrer Seite. So, und dann machst du den Ausgleich und dann, was Brian Gruder beim 2-1 macht, das ist natürlich eine Sensation, da siehst du einfach, was für ein geiler Zocker er ist, wie er da nochmal den Haken um den Torwart zieht und dann ins leere Tor reinschiebt und den Verteidiger noch ins Leere rutschen lässt. Also das war einfach grandios. Und es hat mich gefreut für den Jungen, weil der hat auch eine schwierige Zeit hinter sich bei Brighton. Er ist gerade dabei, sich in die erste Mannschaft zu spielen. Und mit solchen Toren schaffst du natürlich Argumente. Und ja, nach seiner schwierigen Zeit mit Verletzungen und den Rhythmus dann eben nicht finden, ist es jetzt schön, diesen Jungen da spielen zu sehen, weil das ist noch so ein richtig geiler Straßenzocker, ja. Und wenn der noch so diese englische Härte in sich reinbekommt, dann können wir uns in Deutschland wirklich auf einen tollen Spieler freuen.
Das absolut. Und für alle, die das Spiel nicht gesehen haben, ich greife das nochmal ganz kurz auf, das, was du gesagt hast. Es war nämlich am Ende des Tages natürlich auch irgendwo so ein Trainersieg. Denn eine Stunde lang hatte Man City mehr oder weniger alles im Griff. Du hast es genau richtig gesagt. Und dann hat Fabian Hürzler, der Trainer von Brighton, sich überlegt, was mache ich? Ich kann das hier so weiterlaufen lassen. Oder ich schaue, dass ich jetzt irgendwie dem Spiel nochmal eine andere Richtung gebe durch frisches Personal. Und dann hat er nicht ein, zwei oder dreimal, sondern viermal gewechselt. Eine halbe Stunde vor Schluss. Sieht man auch eher selten, dass ein Trainer so rund um die 60. es war die 61. viermal wechselt. Weil dann gibst du dem Spiel natürlich ordentlich was mit. Das ist jetzt nicht nur, dass du sagst, okay, ich tausche nochmal frische technisch aus oder so, sondern das Spiel bekommt ja fast schon eine andere Statik, so wie er es gemacht hat. Und dann hat er eben Ayari gebracht, er hat Rutter gebracht, er hat Milner und Gruder gebracht. Und der Milner, wie gesagt, 61. Minute kam er rein, 67. verwandelt er den Handelfmeter und Gruder wird dann zum Matchwinner, weil er in der 89. dann eben diese sensationelle Aktion vollzieht und das entscheidende Tor schießt. Also erst Ait Nouri ins Leere rutschen lassen und dann cool eingeschossen und das war das 2:1. Man City hatte dann da keine Antwort, obwohl es 8 Minuten noch Nachspielzeit gab, aber hat er nicht mehr gereicht und damit ja, einfach irre. Ne? Also Brighton and Hove Albion mit einem Mega-Sieg. Man hat gesehen, dass die Leute wussten eben, das war heute was Besonderes. Es gab hinterher auch kein Handshake zwischen Fabian Hürzler und Pep Guardiola. Die haben ja auch schon eine Vorgeschichte, mögen sich jetzt nicht so, da sind die Sympathien jetzt nicht so da. Handshake blieb aus, aber das war dem Hürzler herzlich egal, hat gefeiert, der Ex-Paulianer und ja, Pep Guardiola nach der missratenen Saison zuletzt jetzt wieder so ein Fehlstart. Und wir hatten ja schon so ein bisschen prognostiziert oder versucht zu prognostizieren nach dem 0-2 gegen Tottenham, inwiefern das jetzt richtungsweisend war oder ob das einfach nur ein Ausrutscher war. Und du hast gesagt, na, da bin ich mir nicht so sicher. Ich glaube tatsächlich, dass das mehr als nur ein Ausrutscher war gegen Tottenham, gegen die sie ja per se nicht gerne spielen. Ja, und Markus, was soll ich sagen? Du hattest natürlich recht.
Also, normal.
Ja, natürlich. Du kannst das beruflich machen.
Nein. Du, das ist ein brutaler Umbruch, was da stattfindet. Ja, die noch da sind, ja, die kommen in die Jahre. Die jungen, neuen, die müssen sich erst auf dieses Niveau, dieses jedes Spiel gewinnen zu müssen. Das muss man lernen. Ja, das geht nicht von heute auf morgen, weil gewinnen will jeder. Ja, aber diese Bereitschaft zu haben, alles zu investieren, dass du eben alle 3 Tage, wenn es dann wieder in die Vollen geht, dass du da eben als Sieger vom Platz gehst, das muss man lernen. Das braucht auch Zeit und es beruhigt mich ja, Gott sei Dank, dass Pep Guardiola da auch Zeit braucht. Ja, dass er auch nicht der Zauberer ist und dann sofort die Hand auflegt und es wird wieder genauso, wie es vorher war. Nein, sie hatten da einfach eine außergewöhnliche Mannschaft, weil du wirst nicht so oft hintereinander Meister, wenn du keine außergewöhnliche Mannschaft hast. Das hat er geschaffen. Und jetzt ist eben dieser Bruch reingekommen, wo sie mit größter Mühe das eben geschafft haben, in die Champions League zu kommen. Und hey, sie müssen dieses Jahr auch wieder fighten, um in die Champions League zu kommen. Also das wird kein Selbstläufer, weil du hast eine harte Konkurrenz und Brighton hat, und wie du es richtig erwähnt hast, Hürzler hat das Spiel verändert. Hürzler hat Energie eingewechselt, ja, weil die 4 Jungs, die da kamen, die haben so Gas gegeben und haben die anderen angesteckt. Dann war das Publikum auf einmal da. Dann kommen die ersten Erfolgserlebnisse und das war grandios zuzuschauen. Und dann ist wieder Manchester City in ihr altes,
Muster.
In das Muster verfallen, danke, in das alte Muster verfallen. Und hat sich praktisch dann nahtlos an das letzte halbe Jahr wieder dran gehängt und wie gesagt 60 Minuten alles dominiert, alles unter Kontrolle gehabt. Da war nichts Gefährliches dabei, ganz am Anfang mal ein Schuss, aber das war's. Und dann war das Spiel ganz klar in Man Citys Hand. Und das darf so einer Mannschaft dann, oder das müssen sie sehr schnell lernen, wenn dann eben mal ein bisschen andere Energie auf den Platz kommt, dass ich dann nicht sofort einknicke, sondern dass ich da dagegen halten muss und dann vielleicht auch mal den Ball einfach auf die Tribüne knall, ja, und nicht versuch schön hinten rauszuspielen, sondern mich dann eben besser zu wehren. Und das haben sie eben nicht gut gemacht, die halbe Stunde.
Haben sie nicht gut gemacht, und auch deswegen gab es diesen goldenen Moment von Brian Gruda. Finde ja immer interessant, mal ganz kurz auch bei so einem Spieler, der jetzt ja heute so ein Stück weit auch mit Matchwinner war, in die Vita zu gucken, mache ich ja immer gerne mal, weil man das ja nicht immer so auf der Pfanne hat. Der ist 21 Jahre alt, in Speyer geboren, also in Rheinland-Pfalz, hat da auch mit dem Fußballspielen begonnen, dann zum KSC in der Jugend, dann in die Jugend des FSV Mainz 05, da hat er dann 6 Jahre gespielt, auch sein Bundesliga-Debüt dort gegeben. Und 30 Bundesliga-Spiele später ging es dann im Sommer 2024 nach Brighton, und heute, glaube ich, so der Moment seiner Karriere. Ich glaube, das würde er im Interview auch so sagen. Also das kommt jetzt nicht jede Woche vor, dass du ja mit so einer tollen Aktion dann zum Matchwinner wirst gegen eine der stärksten Mannschaften der Welt. Ne? Also das ist natürlich auch für ihn ein Tag, da kann es schon mal das ein oder andere Kaltgetränk mehr geben. Und das sei ihm gegönnt. Du hast ihn beschrieben, Straßenkicker gibt's ja nicht mehr so viele, er ist noch einer. Und vielleicht haben wir ja tatsächlich in Deutschland mit der A-Nationalmannschaft dann auch in Zukunft, er ist ja noch U21-Akteur, dann irgendwann mal so richtig Freude an ihm. Markus, es gab so viel Spannendes auf und neben dem Platz. Wir schauen einfach direkt mal weiter und gehen rüber zu Manchester United. Die haben gegen Burnley gewonnen mit 3-2, wo ich sage, ja, okay, alles gut. Aber viel spannender finde ich die Woche, die hinter Man United lag. Denn zuvor gab es das Pokal aus beim Viertligisten nach einem epischen Elfmeterschießen. Und dann finde ich es ja fast schon beachtlich, dass du im Liga-Alltag zumindest wieder deine Hausaufgaben machst. Denn das war ja bitter, mein lieber Schwan. Also nochmal ganz kurz
gesehen
zum Ergebnis.
Was soll ich sagen? Gegen,
ja, Grimsby Town 12-11.
Ich habe sie gesehen. Ich hab's gesehen, und ich bin wirklich erschrocken, weil Grimsby Town führte 2-0 und verdientermaßen 2-0. Ja, Man United hatte kein Rezept, wie sie diese Mannschaft bespielen soll. Völlig lethargisch, also nein, falsches Wort. Du hast gesehen, sie haben Angst. Es waren doch auch ein paar Junge mit dabei, und die Truppe hatte wirklich Angst. Angst vor dem Versagen. Und dann kriegst du das erste. Boom, dann wird natürlich das Selbstvertrauen nicht größer, ja. Dann kommt das zweite. Die hatten Angst zu versagen, und dann schaffen sie im letzten Moment noch den Ausgleich. Ging ins Elfmeterschießen. Ja, und was soll ich sagen? Dann wirklich großartig für Grimsby, war natürlich sensationell für so eine Truppe, das werden sie nie mehr wieder vergessen. Aber es hat auch wieder gezeigt, wenn du ein Onana im Tor hast, dann wird's halt auch echt schwer. Ja, das ist einfach ein Torhüter, der hat keinen Anspruch, in Man United im Tor stehen zu dürfen. Das ist für mich ein absoluter, maximaler Durchschnittstorhüter, wenn überhaupt. Und grauenhaft, wie der wieder gehalten hat im Pokal. Und da gibst du so viel Geld für so einen Torwart aus, und der ist unterer Durchschnitt. Also das ist schon bitter. Und das zeigt ja auch irgendwo das Problem von Man United. Sie kaufen Spieler für unfassbar viel Geld, die aber überhaupt nicht in ihr System und in ihr Spielphilosophie passt, geschweige denn, dass sie die Qualität haben, für Man United zu spielen. Nochmal, Man United ist einer der größten Clubs, die es auf der Welt gibt. Und wenn ich da den Heulund kaufe für 90 Millionen und jetzt schon wieder verleihe, weil er einfach nicht gut genug war, und Šeško hol für 80 Millionen, der immer nur von der Bank kommt, ja, da stimmt doch was nicht, ja, weil ich muss doch Spieler holen, die mich weiterbringen, ja, und ich gebe doch nicht so viel Geld für einen Bankspieler aus, ja, oder du holst einen unterdurchschnittlichen Torhüter für ich, der hat damals auch ein Wahnsinnsgeld gekostet, hast den De Gea hast du gehabt, der ja schon bewiesen hat, dass er auf dem Niveau halten kann, den gibst du weg, wo du sagst, was macht ihr da, ja, und jetzt spielst du gegen Burnley, ja, und musst die auch mit Ach und Krach in der letzten Minute, 97. oder 98. Minute, Fernandes Elfmeter. Ja, und was für ein Elfmeter. Also, boah, alter Falter. Also, da kam schon auch sehr viel Glück in das Spiel hinein. Und und sie haben zwar in der ersten Halbzeit gut gespielt, also das kann man ihnen ja nicht vorwerfen, aber Burnley kommt zweimal vors Tor und es kleppert zweimal. Ja, und es darf halt einfach, dafür sind sie dann doch zu gut, auch wenn sie nicht gut genug sind für Man United.
Absolut. Und man hat ja gesehen, diese Szene rund um den Elfmeter, als irgendwie das Gefühl, das halbe Stadion oder zumindest der Trainer nicht hingucken wollte. Hat sich ja weggedreht und hat einfach nur gelauscht, geht er rein, geht er nicht rein, konnte sich's nicht angucken. Und dann die Erlösung durch Bruno Fernandes, 3-2. Und jetzt kommt's ja zum Manchester-Duell. Man City gegen Man United. Tja, normalerweise würde ich sagen, gewinnt Man City knapp 2-1, 3-2, wie auch immer, wird hart umkämpft, klassisches Derby, aber Man City ist einfach ein Stück weit besser, gerade auch, weil Man United aktuell nicht viel einfällt. Aber da es ja bei Man City auch nicht läuft, wird es wahrscheinlich tatsächlich ein viel spannenderes Duell, als wir vielleicht jetzt auf den ersten Blick vermuten.
Da kommen zwei Pflegefälle aufeinander und du wirst lachen. Also in der Vergangenheit, Man United hat City bezwungen. Ja, es ist nicht so, dass sie da überhaupt keine Chance haben. Ganz im Gegenteil. Sie haben, ich meine, es war der League Cup, wo sie im Finale gegeneinander gespielt haben. Ja, und Man United hat gewonnen. Also Man United hat schon auch in diesem einen Spiel die Qualität, Man City zu schlagen. 100%. Nur, was das Faszinierende bei Man United ist, schau doch dir mal die Truppe an. Also da gehen wir mal einzelne Spieler durch. Du wirst doch nicht sagen, ey, das sind schlechte Spieler. Das sind gute Spieler. Aber ich weiß nicht, was da für ein Sumpf ist, warum diese Spieler nicht in der Lage sind, Woche für Woche ihre Leistung auf den Platz zu bekommen. Es ist mir ein Rätsel. Ich weiß es nicht. Und bei Man City ist es halt so, dass halt jetzt der große Umbruch da war und dass jetzt viele neue Spieler da sind. Ein Stück weit ist auch Man City auch ausgespäht worden. Also man weiß, wie sie spielen, man weiß, welche Räume man zumachen muss, man weiß, wie man vielleicht den einen oder anderen noch ein bisschen mehr anpacken muss. Und ja, und dann ist auch der Zauber von Man City jetzt nicht mehr ganz so groß. Die spielen immer noch einen klasse Fußball, aber das ist halt dann nicht mehr so, wie es halt noch vor 3, 4, 5 Jahren war.
Ja, absolut. Nee, also wenn wir jetzt mal auf Man United gucken, haben wir ja letzte Woche, glaube ich, schon mal kurz getan, aber können wir ruhig nochmal machen. Es ist nämlich genauso, wie du sagst, es ist tatsächlich ein Phänomen, dass die mit der Qualität nicht besser spielen, keinen besseren Fußball anbieten. Im Tor, ganz interessant, war heute Altay Bayindir, oder nicht heute, sondern jetzt am Wochenende gegen Burnley. Das ist ein türkischer Nationalkeeper, 10 Spiele für die türkische Mannschaft gemacht, der 27-jährige, 1,98 große Altay Bayindir, und der kam im Sommer 2023 von Fenerbahce Istanbul, und das war heute sein 7. Premier League Spiel. Also man kann da nicht davon sprechen, dass es ein Routinier ist oder ein Stammkeeper, aber er ist eben jetzt der Mann, der am Wochenende im Tor stand, da vorne Dreier Abwehrkette mit De Ligt als zentraler Innenverteidiger, flankiert von Shaw auf links und Joro auf rechts. Dann Vierer Mittelfeld mit Casemiro und Bruno Fernandes. Also ich meine, was sind das für Namen? Die stehen ja für Qualität. Müssen wir nicht drüber reden. Auf links Diogo Dalot und auf rechts Amad. Und davor mit Mbeumo ein richtig guter, mit Mount ein richtig guter. Und als Mittelstürmer vorne drin die 10, Matheus Cunha, den wir noch aus Deutschland von der Hertha kennen. Das ist die erste Elf von Man U jetzt gegen Burnley gewesen, und da muss man sagen, das ist doch völlig in Ordnung. Das ist schon vielleicht nicht spitze, aber da darfst du schon mal unter den ersten 6 einlaufen, so vom Personal her.
Ja, 100%, bin ich voll bei dir. Also da muss der Anspruch ganz klar sein, europäische Plätze müssen wir angreifen. Für die Champions League glaube ich nicht, dass es reichen wird. Dafür sind sie in meinen Augen nicht gut genug, aber für Euroleague, Conference League, da muss Man United mit dabei sein.
Ja, und die hatten ja auch noch ein bisschen was auf der Bank. Ne? Zirkzee haben sie noch gebracht, Mainu, Šeško, der auch noch nicht so richtig angekommen ist. Maguire sitzt noch auf der Bank. Also da ist ja auch echt Qualität, wo ich sage, ja, da darfst du schon mal auch überzeugender gewinnen, da darfst du im Pokal mal weiterkommen. Aber vielleicht gibt's die Qualität ja genau dann, wenn du diesen Druck nicht hast. Denn du sprachst ja auch davon, dass im Pokal so ein bisschen Angst mit dabei ist. Ich glaube, Angst werden sie gegen Man City nicht haben, sondern da werden sie vielleicht tatsächlich auch einfach befreit aufspielen. Und das ist im Fußball ja immer das Beste. Wenn du das kannst, dann kommst du eher auch in die Situation, dein volles Leistungspotenzial abrufen zu können. Und ja, dann siehst du vielleicht mal ein ganz anderes Menü. Also vielleicht Man City ja genau der richtige Gegner zum richtigen Zeitpunkt. Wir werden es dann besprechen, wenn es soweit ist. Schauen aber erstmal auf, was weiteres Interessantes, möchte ich fast sagen. Leeds United gegen Newcastle United 0-0. Das Spiel war weniger spannend, aber das, was drumherum passierte, Woltemade wurde gesichtet auf der Tribüne und mittlerweile wissen wir ja alle, der ist jetzt Spieler von Newcastle United für satte 90 Millionen Euro. Und da habe ich im Zuge des Wechsels so ein schönes Visual, sagt man ja, ne, gesehen in den sozialen Netzwerken. Hast du vielleicht auch gesehen, also so eine Grafik, wo drin stand, das ist Inflation, damals für 90 Millionen Ronaldo gewechselt, ich glaube zu Juventus Turin, und jetzt kriegst du für 90 Millionen keinen Spieler mal mehr von Ronaldo-Qualität, aber immer noch ein Woltemade. Fand ich irgendwie ganz lustig. Du hast ihn im Sommer erlebt, du warst ganz nah dran als Experte bei der U21-Europameisterschaft, hast mit ihm am Tisch gesessen, mit ihm gesprochen, hast da Pressegespräche geführt und deswegen auch vielleicht mal so ein bisschen mehr den Spieler nochmal kennengelernt, und du warst begeistert von ihm, aber so richtig bewiesen, dass er auch auf lange Zeit auf dem Niveau liefern kann, hat er ja auch noch nicht, auch in der Bundesliga noch nicht. Der kam von Bremen, bei Stuttgart mal 3 gute Monate gehabt, jetzt U21 im Sommer ordentlich gespielt, aber puh, das ist schon, also ich weiß nicht, was ist da bei Newcastle los? Sitzt das Geld zu locker oder ist das Verzweiflung kurz vor dem Schluss des Transferfensters? Was ist das?
Ja, genau, das ist Druck auf den Kessel bei Newcastle. Alexander Isak will sich wegstreiten, ja, hat bis heute noch nicht mit der Mannschaft trainiert. Ja, er will unbedingt zum FC Liverpool, und wie willst du den Jungen noch einbauen? Ja, der hat sich da alles verscherzt, was du verscherzt zum Verscherzen ist. Und dementsprechend mussten sie jetzt schauen, was ist möglich? Wer gibt denn einen tollen Stürmer ab? Ja, weil keiner will seinen besten Stürmer abgeben. Also die Top-Clubs, die behalten alle ihre Stürmer. Außer du hast zu viele und du gibst halt einen ab. Oder du nimmst jemanden, wo du sagst, hey, der Junge hat ein brutales Potenzial und wir haben ihn gesehen, auch bei der Euro 21. Hey, das war ein auffallender Spieler, weil er nicht nur Tore machen kann, sondern er kann auch Tore vorbereiten, er kann gut mitspielen. Das könnte doch zu unserem Spielstil passen. Ja? Und auf einmal, und das glaube ich den Herren vom VfB Stuttgart, auf einmal kommt wirklich aus dem Nichts so ein Angebot, und dann musst du ja als VfB Stuttgart auch sagen, jetzt bei allem sportlichen Wert, was Nick Woltemade für uns hat, aber wir haben auch eine Verantwortung dem Verein gegenüber. Wir müssen ja auch wirtschaftlich denken, und das so ein Angebot kriegst du ja normalerweise nie mehr wieder. Ja? Und deswegen konnte ich auch sehr gut verstehen, dass der VfB gesagt hat, ja, das machen wir. Jetzt zu deiner Eingangsfrage. Es wird spannend sein, weil du siehst bei Flo Wirtz, ey, das ist eine Herausforderung. Er wollte die Herausforderung, er muss sie jetzt annehmen. Er tut sich noch brutal schwer. Ja, er war jetzt noch in keinem Spiel so richtig überzeugend. Also eher, wo du sagst, naja, also weiß jetzt nicht, also da hätte man den Einser davor, hätte man da streichen können. Ja, dann wäre es vielleicht okay. Und das wird bei Nick Woltemade nichts anderes sein. Du hast natürlich einen Rucksack mit dabei, und du, wenn du dir die Challenge aussuchst, der wird seine Gründe dafür haben, warum, weshalb, dann bin ich mal sehr gespannt, wie er darauf reagiert. Ich behaupte, er schafft's, weil er ist ein geiler Kicker. Er ist ein guter Spieler, der hat was in der Birne. Das ist ein Typ, der kann richtig gut kicken, und ich sag dir, der wird funktionieren.
Ja. Okay, auch da werde ich dich natürlich wieder dran festmachen und darauf ansprechen in ein paar Wochen. So ein bisschen Zeit müssen wir ihm geben, um sich zu akklimatisieren, aber dann würde ich sagen, in 4-5 Wochen können wir das erste Woltemade-Fazit dann gerne mal ziehen. Vielleicht hat er aber auch schon vorher für Schlagzeilen gesorgt. Manchmal geht's ja dann doch ganz schnell. Und gerade für Stürmer ist es immer wichtig, dass du triffst. Das wäre jetzt so ein klassischer Phrasenschweinspruch, aber ist ja so viel dran. Also daraus speist du als Offensivakteur natürlich dein Selbstbewusstsein, das du brauchst, um in der stärksten Liga der Welt zu bestehen. Also Deswegen kann man ihm nur Tore wünschen und ja, alles Gute auf der Insel. Nick Woltemade, damit ist er in England, wie so viele Gute aus der Bundesliga, die jetzt im Sommer nach England gewechselt sind. Und Vincent Kompany, der Trainer des FC Bayern, wurde unlängst ja darauf angesprochen, was er denkt, warum so viele gute Bundesliga-Akteure nach England wechseln. Und dann hat er gesagt, naja gut, weil es jetzt um England geht, würde er die Frage gerne auf Englisch beantworten. Und hat dann eine Kunstpause gemacht von 2 Sekunden und hat dann gesagt, Money.
Ja, war sehr amüsant. Ja, fand ich auch sehr gut. War guter Humor. Ja. Mein Humor. Ja. Nein, aber das ist doch auch eine Auszeichnung für die Bundesliga. Man, nochmal, wir müssen das Ganze ja auch als Chance sehen. Ja? Du kannst jetzt drüber diskutieren, sind diese Ablösungen irdisch, ist das noch ganz normal, entfremdet sich der Fußball. Schlussendlich hat sich ja nichts geändert zu früher. Ja? Da hat halt der Spieler 8 Millionen gekostet und das war genauso der Wahnsinn. Welcher Spieler ist denn 8 Millionen wert? Ja? Das ist ja auch verrückt. Das Geld ist da. So. Jetzt war doch das, oder für uns ist doch das eine Riesenauszeichnung, dass die Spieler gekauft werden für Unsummen und gehen dann nach England, wo sie den nächsten Step in ihren Augen machen. Ja, natürlich auch das Geld. Du kannst dein Gehalt für 7 verachtfachen. Du wärst ja bescheuert, wenn du es nicht machen würdest. Also wenn man ganz nüchtern betrachtet das dich anschaut. Andererseits, du bekommst ja wieder ein Geld. Also kannst du ja wieder versuchen, gute junge Spieler auszubilden, sie besser zu machen, sie nach oben bringen, dass wieder der nächste große Club dann sagt, hey, den müssen wir kaufen, weil der ist so geil, den holen wir jetzt. Oder du sagst, okay, ich habe jetzt da keinen guten Deutschen, also jetzt muss ich schauen, vielleicht kriege ich einen guten jungen ausländischen Spieler, ja, so wie es mit EKTT war zum Beispiel, ja, den holst du, machst ihn besser und verkaufst ihn teuer, ja, und das sind doch schöne Geschichten. Woltemade, deutscher Nationalspieler, Florian Wirtz, deutscher Nationalspieler, zusammen für über 200 Millionen nach England, das ist doch sensationell. Schade natürlich, weil ich würde sie lieber in der Bundesliga sehen, logisch, aber sie trauen sich, sie haben den Mumm, in die stärkste, in die härteste Liga der Welt zu gehen. Und jetzt lassen wir uns mal überraschen, ob sie sich freischwimmen oder ob es eine gewisse Zeit dauert, wo sie Schwierigkeiten haben. Das werden wir jetzt sehen.
Das werden wir sehen. Was wir auch schon sehen, ist, dass es für Granit Xhaka nach seinem Wechsel von der Bundesliga in die Premier League recht gut läuft mit dem AFC Sunderland. Hat er im dritten Spiel den 2. Sieg einfahren können gegen Brentford und das war auch ein Krimisieg. Er hat zwar kein Tor geschossen, war aber natürlich entscheidend mit dabei. Und ja, da war es so, Brentford 1-0, 77., dann 82. der Ausgleich und 90 plus 6. Viele späte Tore gefallen, muss man mal sagen. 90 ja. plus 6, Isidor.
Nach Flanke von Granit Xhaka.
Genau. Also er hat kein Tor geschossen, aber eben das 2-1 vorbereitet. Und damit hat Sunderland zu Hause ja gewonnen, 2-1, und sind jetzt auf der 6 nach 3 Spieltagen. Und wie hat Granit gepostet in den sozialen Netzwerken, ins Deutsche übersetzt, das sind die Siege, die besonders gut schmecken. Also klar, ist ja auch so. Also mehr Adrenalin, mehr Dramatik und mehr Wohlgefühl kannst du ja gar nicht haben, wenn du kurz vor Schluss noch irgendwie als sicherer Verlierer so ein Stück weit dastehst, nach dem Gegentor recht spät, 13 Minuten vor dem regulären Ende, und dann doch noch gewinnst. Also ich glaube, das sind die schönsten Siege. Hast du auch immer so empfunden damals in deiner Karriere, oder?
Ja, absolut, weil du auch weißt, der Gegner hat jetzt nicht mehr viel Zeit zum Reagieren, ja, und das war super, ja, das ist so ein ganz spezielles Glücksmoment, wo du hast, weil wie gesagt, das Stadion explodiert, jeder ist in Ekstase und ich gebe ihm da zu 100% recht, das sind ganz besondere Siege, die ganz besonders schmecken.
Kann man nach so einem Sieg eigentlich schlafen? Ich meine, ist es ja nach einem normalen Spiel wahrscheinlich, dauert es immer schon auch so ein Stück weit, bis das Adrenalin wieder auf Normalpensum ist. Aber das ist ja so ein dermaßen krasses Gefühl. Ist ja Dopamin, Serotonin, alle Glückshormone der Welt und Adrenalin wahrscheinlich. Du könntest dir doch das Kreuzband reißen, würdest es erst am nächsten Morgen merken. Also das ist ja, wie ist das? Wie hast du das empfunden?
Ja gut, die haben ja am Nachmittag gespielt, da ist es dann kein Problem, bis du dann irgendwann ins Bett gehst um 11, 11:30, da, also bis dahin okay. Hast du es auch wieder abgebaut. Abendspiele, die sind schwierig gewesen, also für mich Champions League, ja, wenn du da um 8:45 erst anfängst, bis du dann zu Hause warst, da war es 12:30, bis ich dann ins Bett kam, war es 3:30. Also das war dann schon, das war schon anstrengend.
Ja, ja, glaube ich. Gab es da so ein irgendwas, was du gemacht hast, ein Ritual oder so? Gibt es da irgendwas, wie man runterkommt oder?
Also ich bin immer danach mit meinem Bayern-Outfit. Ja, nee, das habe ich nicht getrunken, aber ich bin danach immer nach dem Champions League-Spiel bin ich immer zu McDonald's und habe mir noch einen Big Mac mit Pommes gekauft. Das habe ich mir dann gegönnt.
Ach, Wahnsinn.
Und am Anfang da waren dann viele Bayern-Fans natürlich da drinnen, die konnten es gar nicht glauben, dass ich da eben auch hingehe. Und das war dann irgendwann, war es mir ein bisschen unangenehm. Dann habe ich immer meine Frau reingeschickt.
Großartig. Weißt du noch, welcher McDonald's das war?
Der war in Germering, ja, ich weiß noch, der war in Germering und viele, viele Bayern-Fans kamen ja aus dem Allgäu, das war die Lindauer Autobahn und die waren halt auf dem Weg ins Allgäu und bevor sie so richtig losgefahren sind, sind sie halt da zum McDonald's gefahren und haben sich da immer eingedeckt und ja, und ich hatte dann auch immer Hunger und irgendwann kommen dir die Nudeln, also die Kohlenhydrat-Sachen, die kommen dir ja auch irgendwann mal aus den Ohren raus. Aber ich kann ja nicht jeden Tag immer Nudeln essen, also bei aller Liebe. Da brauchte ich dann was für die Seele und das war dann eben beim Meckes.
Ja, großartig. Schöne Anekdote noch zum Schluss der Folge. Wobei, ganz zumachen möchte ich noch nicht. Ich möchte nur mal ganz kurz auf Tottenham eingehen. Da habe ich gedacht, ach Mensch, schade. Die haben so gut in die Spur gefunden, haben Man City geschlagen 2-0, bei Man City 2-0 gewonnen und haben jetzt dann zu Hause, wo sie wirklich den perfekten Start hätten hinlegen können, mit dem dritten Sieg im dritten Spiel, haben sie verloren mit 0-1 gegen Bournemouth. Also bei allem Respekt vor Bournemouth, ist eine gestandene Premier League Mannschaft und ja, die können natürlich auch was am Ball, aber ach ja, ich hätte schon gedacht, das wird vielleicht der Traumstart für Tottenham und dann hätten wir Tottenham und Liverpool mit 9 Punkten vorne gehabt. Und so ist es so ein bisschen so ein Wermutstropfen. Ich weiß nicht, wie du es empfunden hast. Schade irgendwie.
Ja, Cedric, und das ist so wieder so ein bisschen Tottenham. Ja. Du hast die Riesenmöglichkeit. Normalerweise gehst du mit einer Brust raus und hey, du hast 2 Siege hinter dir. Du hast in Man City gewonnen. Du gehst nochmal mit einer Riesenbrust raus und was machen die? Ein so blutleerer Auftakt oder Auflauf, was die da an den Tag gelegt haben. Eine einzige Katastrophe. Die hatten, glaube ich, in der 70. Minute den ersten Torschuss. Das war so blutleer, das kannst du dir nicht vorstellen. Und wenn Vicario im Tor nicht so gut gewesen wäre, wäre das Ding 4-5-0 ausgegangen für Bournemouth. Also wirklich ein, wo man sich nicht erklären kann, auch als Fan von Tottenham, da stellst dir die Haare auf, weil du kannst es nicht nachvollziehen. Wie du kannst ja verlieren. Um das geht's ja gar nicht. Also du kannst gegen Bournemouth verlieren, weil das ist nochmal, das ist mittlerweile ein Verein, der da sich im Mittelfeld zurechtfindet. Ja, und aber wie kannst du am dritten Spieltag so blutleer und vor allem von 10 Spielern? Und dann werden ja noch welche eingewechselt. Also sprich von 14, 15 Spielern. So einen blutleeren Auftritt hinlegen, das ist mir ein Rätsel, ich verstehe es nicht.
Ja. Und das Spiel war ja schon nach 5 Minuten entschieden. Evan Nilsson 1-0 und ja, dann war noch 85 Minuten.
Dann hättest du schon zusperren können. Dann hättest du zusperren, hättest du sagen müssen, ja. Hättest du sagen können, so das war's, weil da kam gar nichts, da kam keine Reaktion, da kam nichts, gar nichts.
Ja. Ich finde ja immer die Namen schön, man sagt ja immer nur, Evan Nilsson, aber tatsächlich heißt er Francisco Evan Nilsson de Lima Barbosa. Gut, das doch kurz im Schluss.
Wieder was gelernt.
So, wieder was gelernt. Und auch wenn wir nicht so exotische Namen haben, ich denke mal, wir haben heute wieder so ein bisschen was Schönes erzählen können, vor allem du, lieber Markus, über den englischen Fußball. Dafür danke ich dir sehr und damit würde ich sagen, machen wir die Folge zu und sprechen dann nächste Woche wieder. Es ist zwar länderspielfreie Zeit, aber da wir die Nationalmannschaften ja auch schätzen, würde ich sagen, gehen wir genau darauf ein. Es ist nicht länderspielfreie Zeit. Nein, es ist Länderspielwochenende und deswegen spielfreie Zeit in der Premier League. So ist richtig. So wird ein Schuh draus. So, und deswegen sprechen wir nächstes Mal über den Länder und nicht über den Liga-Fußball und freuen uns aber auch schon darauf. Liebe Hörer, vielen Dank fürs mit dabei sein. Ich würde sagen, bis nächste Woche Montag. Behaltet eure Gesundheit und eure gute Laune und habt noch eine tolle Woche. Ciao, ciao.
Servus, macht's es gut.
Diese Sendung wurde präsentiert von Tipico Sportwetten.
Ab 18 Jahren. Erlaubt nach Whitelist. Es besteht Suchtrisiko. Hilfe unter buvai.de.